Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext für den Pfingstmontag ist uns vorgeschlagen Matthäus 16, die Verse 13 bis 19. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Und Jesus fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Amen. Liebe Gemeinde, ja, das ist eine spannende Frage. Was sagen die Leute über Jesus? Und wir haben gehört, völlig unterschiedliche Meinungen. Johannes der Täufer, Elia, ein Prophet, Jeremia, alles Mögliche. Und das ist heute nicht anders. Wenn man heute fragt, wer ist Jesus eigentlich, kriegt man auch völlig unterschiedliche Antworten. Jesus der Revolutionär, Jesus der Bewahrer des christlichen Abendlandes, Jesus der erste neue Mann, Jesus der Weisheitslehrer, alles Mögliche. Und nicht nur so bei Leuten, die man auf der Straße trifft, auch bei Kirchenmitgliedern ist es höchst umstritten, wer Jesus ist. Die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die vor kurzem rausgekommen ist, ergab, dass nur 29% aller Kirchenmitglieder glauben, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gibt. Also der Kirchenmitglieder, nicht aller Menschen. Aber es ist eine entscheidende Frage, wer Jesus eigentlich ist. Denn wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, und Christen heißen ja deswegen Christen, weil sie an Jesus Christus glauben, ja, wer ist dieser Jesus eigentlich? Wenn einer sagt, ja, ich glaube an Jesus und hat ein völlig anderes Bild von Jesus, dann kann das auch was ein ganz anderer Glaube sein. Ich kenne eine Frau, die sagt, ja, sie bekommt immer Botschaften von Jesus, und wenn ich sie dann frage, ja, liest du in der Bibel, gehst du in eine Gemeinde? Nö, das brauche ich nicht. Da habe ich doch den Eindruck, das ist ein etwas anderes Jesusbild. Und es ist gut, wenn wir eine Beziehung zu jemandem haben, und auch der Glaube ist ja eine Beziehung, wenn wir wissen, wer ist das eigentlich, mit dem wir da eine Beziehung haben. Ist bei Menschen ja auch so, wenn ich eine enge Beziehung, eine Freundschaft oder vielleicht sogar eine Ehe mit einem Menschen eingehe und ich weiß gar nicht, wer der ist, dann kann das auch eine bittere Enttäuschung werden. Dann mache ich mir vielleicht ein Wunschbild und stelle später fest, der oder die andere ist ja ganz anders. Darum ist es gut, wenn wir an Jesus glauben möchten, dass wir auch wissen, wer ist Jesus eigentlich? Jesus fragt seine Jünger in unserem Text und Petrus antwortet. Petrus war immer so der Sprecher der Jünger, der hatte immer schnell was zu sagen. Und so antwortet er hier und sagt: Du bist Christus. Christus des lebendigen Gottes Sohn. Christus ist nicht einfach ein Nachname, wie man denken könnte, Jesus Vorname, Christus Nachname. Christus ist ein Hoheitstitel. Christus heißt wörtlich der Gesalbte. Und damit meinte man den versprochenen Retter, den neuen König, auf den Israel wartete. Und nun kann man als kritisch denkender Mensch fragen, stimmt das eigentlich, dass Jesus Christus, also der Retter, der Sohn Gottes ist? Wie kommen wir da weiter? Man kann erst mal fragen, hat Jesus sich selbst eigentlich so verstanden? Manche sagen, ja, Jesus wollte gar nicht Gottes Sohn sein. Aber hier in unserem Text stimmt er ja eindeutig zu. Und dass er dem Simon dann den neuen Namen gibt, Petrus, also der Fels, und dann auch diese Verantwortung gibt, dass er sogar binden und lösen kann, das heißt verbindliche Entscheidungen treffen kann, in Klammern von einem Nachfolger, der Papst, da steht da nichts, Klammer zu. Aber jedenfalls, dass Petrus hier diese besondere Verantwortung bekommt, zeigt ja, dass Jesus ihm zustimmt, dass das etwas ganz Besonderes ist, dass er gesagt hat, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und wir haben es auch an anderen Stellen im Neuen Testament, dass Jesus ganz eindeutig diesen Anspruch erhebt, Sohn Gottes zu sein. Als er gefragt wird im Verhör, bist du Christus, der Sohn Gottes, sagt er, du sagst es. Also ganz klar. Oder es gibt auch Stellen, wo er indirekt diesen Anspruch vertritt. Zum Beispiel, manche kennen die Geschichte, wo ein Lahmer vor Jesus niedergelassen wird und dann sagt er zu ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Und die anderen Leute regen sich auf und sagen, wer kann Sünden vergeben außer Gott? Tatsächlich, wenn einer Sünden vergibt, dann hat er damit indirekt den Anspruch, ich bin Gott. Denn ein Mensch kann ja einem anderen Menschen zwar vielleicht das vergeben, was man selber einem angetan hat, aber nicht allgemein Sünden vergeben. Also, wenn einer irgendwo ein Verbrechen begangen hat, kann ich nicht zu ihm gehen und sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht als Mensch, das kann nur Gott. Also, Jesus hat auch hier diesen Anspruch, er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Insofern ist es ein Missverständnis, wenn wir Jesus einfach nur verstehen als großen Lehrer oder Kämpfer für die Gerechtigkeit oder was auch immer. Nein, wir müssen uns dem stellen, Jesus hat diesen Anspruch gehabt, er ist Sohn Gottes. Jetzt kann man natürlich fragen, ob das richtig war, dass er diesen Anspruch vertreten hat. Es könnte sein, dass er ein bisschen verwirrt war. Es gibt ja in den psychiatrischen Anstalten reichlich Leute, die sagen, ich bin Napoleon, ich bin der und der, oder ich bin Jesus, oder ich bin Gott, was auch immer. War Jesus so einer? Oder, noch schlimmer, man könnte sagen, Jesus hat die Leute bewusst getäuscht, er kam eigentlich vom Teufel. Das wäre theoretisch möglich. Wir finden diese beiden Möglichkeiten in einem Buch von C.S. Lewis, der sich mit Argumenten für den christlichen Glauben auseinandergesetzt hat. Und er schreibt, ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus die gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als den großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nie offen gelassen. Soweit C.S. Lewis. Also, es bleibt die Frage, stimmt es nun, dass Jesus Gottes Sohn war und ist oder nicht? Fragen wir, was wissen wir über Jesus? Schauen wir auf seine Lehre, was er gesagt hat. Zum Beispiel die Bergpredigt. Liebe deine Feinde. Sagt das ein Irrer? Sagt das der Satan persönlich? Ich glaube nicht. John Mortimer, ein früherer britischer Atheist, schreibt, die Evangelien geben uns Grundlage für unser Verhalten, die wir zurückgewinnen müssen, um eine soziale Katastrophe zu vermeiden. Und er folgert, sogar Ungläubige sollten deswegen in die Kirche gehen. Und ich habe den Eindruck, wir können gerne mal darüber reden, wenn ihr möchtet, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, es geht runter und rüber, die Werte gehen den Bach runter. Und wir brauchen das. Auch unsere Demokratie braucht Werte. Und wo kommen die Werte her? Es sind letztlich die Werte der Bibel. Ohne diese Werte können wir auch als Gesellschaft keinen guten Weg gehen. Und da kann man nicht sagen, das stammt von einem Irren, oder? Dann sehen wir bei Jesus, dass durch ihn alttestamentliche Prophetien erfüllt worden sind. Zum Beispiel an seinem Todestag. Allein 29 Prophetien, die erfüllt wurden. Und das wurde schon vor Jesus aufgeschrieben. Kann man also nicht sagen, das wurde alles im Nachhinein erst gemacht. Kann man beweisen, dass zum Beispiel der Prophet Jesaja schon im Original vor Jesus geschrieben wurde. Wir haben im Toten Meer in den Qumran gefunden, Original-Schriftrollen gefunden von Jesaja, wo fast wörtlich genau das drinsteht, was auch heute in unseren Bibeln steht. Und da steht auch bei Micha zum Beispiel steht schon, wo Jesus geboren wurde. Auch das kann Jesus ja nicht nachträglich so gemacht haben. Man kann ja nicht nachträglich seinen Geburtsort sich aussuchen. Also wir merken, ja, auch das spricht dafür, dass Jesus zuverlässig ist. Und was er getan hat. Manche sagen ja, Kirche, Gottesdienst ist langweilig. Aber mit Jesus zusammen sein, das war bestimmt nicht langweilig. Wenn da einer auf dem Wasser geht, wenn der Wasser zu Wein macht oder wenn er Tote auferweckt, die schon gestunken haben, wie Lazarus. Und das Größte, er hat nicht an sich selbst gedacht, hat sein Leben gegeben am Kreuz. Als Unschuldiger. Sogar Pilatus, der Statthalter der Römer, sogar der hat bestätigt, dass Jesus unschuldig ist. Und dann die Auferstehung. Das kann doch nicht vom Satan kommen. Und gerade die Auferstehung ist auch für Leute, die sich kritisch mit dem Glauben auseinandersetzen, ein ganz wichtiger Punkt. Mir ist das selber, als ich im Studium auch mal so eine Phase hatte, wo ich so überlegte, stimmt das eigentlich, was ich glaube oder verkündige, ganz wichtig geworden, dass es auch gute Argumente dafür gibt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dass das eben nicht nur ein Märchen, eine Mythologie oder so etwas ist. Ich nenne mal nur einige Beispiele. Zum Beispiel, dass die ersten Zeugen der Auferstehung Frauen sind. Damals hatten Frauen kein Zeugnisrecht, konnten vor Gericht nichts bezeugen. Und wenn sich jemand das ausgedacht hätte mit der Auferstehung, hätte er bestimmt nicht geschrieben, dass Frauen das als Erste gesehen haben. Damit macht man sich selber angreifbar. Oder Paulus, kluger Mann. Ich durfte in Griechisch Texte von ihm übersetzen. Da merkt man, der war ein richtiger Intellektueller. Der benennt Zeugen für die Auferstehung im Korintherbrief in einer Gemeinde, die auch damals schon kritisch war. Und der muss ja auch nicht so blöd gewesen sein, dass er falsche Zeugen benennt. Oder dann die Geschichte der Christen. Viele Christen haben damals in den Christenverfolgungen freiwillig ihr Leben gegeben. Und das hätten sie bestimmt nicht getan, wenn das gar nicht stimmen würde mit der Auferstehung. Wenn sie sich das vielleicht nur ausgedacht hätten. Hätte doch bestimmt einer gesagt, so wenn er vor dem Tod steht, nee, so war es ja doch nicht gemeint. Also wir merken, das hat alles Hand und Fuß. Und wir sehen daran, Jesus, er kann eben nicht einfach nur verrückt gewesen sein oder gar vom Satan besessen. Sein Anspruch, ein Sohn, der Sohn Gottes zu sein, der hat wirklich Hand und Fuß. Natürlich ist das eine Sache des Glaubens. Es ist nicht etwas, wo ich jetzt nur diskutieren kann und irgendwann fällt dem anderen nichts mehr ein, dann sage ich, okay, er ist der Sohn Gottes. Ist ja auch bei Petrus so. Jesus sagt es hier in unserem Text, dass ihm nicht Fleisch und Blut das offenbart haben, sondern mein Vater im Himmel. Also letztlich ist der Glaube ein Geschenk Gottes durch den Heiligen Geist. Und das ist der Bezug zu Pfingsten bei dieser Geschichte, dass eben durch den Geist Gott Glauben schenkt. Und vielleicht gibt es jemanden, der heute Morgen hier ist, der unsicher ist im Glauben und fragt sich ja, kann ich da vielleicht nochmal so richtig weiterkommen? Dann mache ich Mut, auch zu beten und zu sagen, Herr, gib mir deinen Geist, schenk mir, dass ich an dich glauben kann. Hilf mir dabei. Aber es ist eben auch gut zu wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass das nicht nur ein Wolkenkuckucksheim ist, sondern dass es dafür auch gute Gründe und Argumente gibt. Nun kann man fragen, wenn das denn stimmt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Retter, der Christus, wie Petrus sagt, was ergibt sich daraus für unser Leben? Es wäre ja schade, wenn das nur so eine theologische Theorie wäre für die Universität. Nein, was heißt das für unser Leben? Wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann heißt es, er kann uns wirklich zeigen, wie Gott ist. Auch bei Gott gibt es ja alle möglichen Vorstellungen. Der eine sagt, Gott ist so, der andere sagt, Gott ist so, verschiedene Religionen. Was stimmt denn eigentlich? Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Und das ist gut so. Denn nur durch ihn erkennen wir, dass Gott ein Gott ist, der uns liebt. Sonst könnte Gott ja auch ganz anders sein. Und Jesus zeigt uns auch, wie es weitergeht. Jesus zeigt uns, was nach dem Tod kommt. Das heißt ja immer, es ist noch keiner zurückgekommen. Da sage ich ja, außer einem. Und der aus dem Tod zurückgekommen ist, der kann uns dann auch verbindlich sagen, was dann kommt. Alles andere ist nur Spekulation. Aber Jesus weiß, was kommt. Er zeigt, für die, die an ihn glauben, kommt eine neue Heimat. Es ist schön, dass wir heute mit dem Heimatverein wieder zusammen sein können hier. Wunderbar, ich danke euch noch ganz herzlich, ihr lieben Freundinnen und Freunde vom Heimatverein. Seelbach, eine schöne Heimat. In Klammern, Truppach auch, Klammer zu. Aber alle Heimat, so schön sie ist auf dieser Erde, ist nur eine Heimat auf Zeit. Ich mache ja gelegentlich Geburtstagsbesuche bei älteren Leuten. Und da höre ich das immer wieder, dass sie sagen, die Zeit ist so schnell vergangen. Ich bin jetzt 80, bin 85, ich bin 90 oder noch älter. So schnell. Und je länger ich lebe, desto schneller vergeht die Zeit. Und da kann uns bewusst werden, ja, Es ist alles nur eine Heimat auf Zeit. Aber Jesus verspricht eine Heimat für immer. Hast du diese Heimat? Weißt du, wo es hingeht, wenn du stirbst? Mit Jesus haben wir eine ganz lebendige Hoffnung. Aber es ist auch nicht so, wie man manchmal sagt, ja, das ist nur Vertröstung aufs Jenseits. Jesus ist ja jetzt schon da. Er kann auch jetzt helfen. Ich erinnere uns mal an eine Geschichte, die wir in der Bibel lesen, wo er einen Sturm gestillt hat, wo die Jünger zusammensaßen im Boot und gingen hin und her und sie hatten Angst, wir gehen unter und sie haben ihn geweckt. Und dann hat er den Sturm mit einfach nur einmal gesagt, dass der Sturm schweigen soll und dann war alles ruhig. Und das steht für die Stürme im Leben. Vielleicht sind Sie oder bist du auch gerade in einem Sturm im Leben. Krankheit, Ängste, Streit, Unsicherheit, was auch immer dich gerade beschäftigt. Jesus kann diesen Sturm stillen. Und auch wenn äußerlich manches bleibt, er kann dich innerlich ganz ruhig machen. Also wir merken, wie schön es ist, mit Jesus zu leben. Insofern nochmal die Frage, wer ist Jesus? Es ist nicht nur eine allgemeine Frage, nicht nur eine Frage für Theologen oder Philosophen oder sonst wen. Es ist eine sehr persönliche Frage. Wer ist Jesus für dich? Kannst du das auch sagen wie Petrus? Er ist der Retter, er ist der Sohn Gottes. Kannst du es auch persönlich sagen? So wie es in dem bekannten 23. Psalm ja nicht nur heißt, der Herr ist ein Hirte, sondern der Herr ist mein Hirte. Kannst du sagen, er ist mein Retter? Und wer das sagen kann, der merkt, Jesus ist das Kostbarste, was es gibt in meinem Leben. Und er ist es auch wert, dass ich mich für ihn einsetze. Petrus bekommt hier ja diesen Auftrag, Gemeinde zu bauen. Und später, wir sehen es ja auch, war er tatsächlich Gemeindeleiter in Jerusalem. Gemeinde funktioniert nur, wenn Menschen sich einsetzen, Verantwortung übernehmen. Ist übrigens das Gleiche wie im Heimatverein. Auch der Heimatverein, der lebt ja nur, weil ihr, lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Heimatverein, weil ihr euch einsetzt für den Verein. Schön, dass es den Heimatverein in Seelbach gibt. In dem Dorf, wo mein Elternhaus steht, wurde vor wenigen Jahren der Heimatverein zugemacht. Fand sich niemand mehr. Schade. Aber hier gibt es einen Heimatverein, weil ihr euch einsetzt. Und so kann auch Gemeinde nur bestehen, weil Menschen sich einsetzen, wie damals Petrus, wie auch heute viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn du mit Jesus lebst, hast du einen Platz in der Gemeinde? Wo kann er dich gebrauchen? Und das Schöne ist, wir lesen es hier, die Gemeinde bleibt, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Es gibt schon viele hundert, tausende von Jahren die christliche Gemeinde. Was hat sich geändert in dieser Zeit? Es gab völlig verschiedene politische Systeme. Staatsgrenzen wurden verschoben. Gesellschaften haben sich verändert. Werte haben sich verändert. Aber geblieben ist die Gemeinde. Über Jahrtausende hinweg. Und so, wenn wir etwas für Jesus tun, uns für ihn einsetzen, dann tragen wir mit zu etwas bei, was bleibt. Was bleibt, solange diese Erde besteht. Und was bleibt auch über den Tod hinaus. Wir alle werden einmal vor Gott stehen, nach diesem Leben auf dieser Erde. Und dann wird er uns fragen, wie wir dahin leben. Und ich bin sicher, alles, was wir für ihn getan haben, wo wir uns eingebracht haben, für ihn, für seine Gemeinde, das wird uns dann freuen, dass wir es getan haben. Und es wäre doch schade, wenn wir da stehen und denken, ich hatte so viele Möglichkeiten, ich habe es doch gehört, zum Beispiel am Pfingstmontag, aber ich habe es nicht getan. Wäre doch schade. Ich mache dir Ihnen und dir Mut. Lass dich gebrauchen wie Petrus, der seinem Auftrag treu geblieben ist, der sich eingebracht hat, der Verantwortung übernommen hat in die Gemeinde, für die Gemeinde. Wer ist Jesus? Das ist die Frage. Das war damals die Frage und das ist heute die Frage. Es ist eine Frage, die über das Leben entscheidet, wo mein Leben einmal hingeht, wie mein Leben jetzt aussieht. Man kann das vergleichen mit einem Fallschirmsprung. Wenn man abspringt mit dem Fallschirm, dann ist eine Frage lebensnotwendig. Wie funktioniert der Fallschirm? Funktioniert er überhaupt? Und wenn ja, wie? Nur mit dem Fallschirm komme ich lebend wieder unten an. Und so ist die Frage, wer ist Jesus, lebensnotwendig. Nur wenn ich diese Frage beantworten kann, für mich persönlich, er ist mein Retter, komme ich lebend an in der Ewigkeit. Also, in diesem Sinne, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Lass uns beten. Jesus, du bist viel mehr als alle menschlichen Gedanken und Vorstellungen. Du bist der Retter, du bist der Herr. Du kommst wirklich von Gott, du bist Gottes Sohn. Herr, hilf uns, an dich zu glauben. Hilf uns, dass wir dir ganz vertrauen. Und zeig uns, wo wir dir dienen können, so wie Petrus. Herr, und so bitten wir dich um deinen Segen, um deine Kraft für dieses Pfingstfest. Danken dir auch für den Heimatverein, segne du auch ihn. Amen.